aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24.
Möglichst viel Hülsenfrüchte und Gemüse, Nüsse, wenig Fleisch.
Also in erster Linie glaube ich, wenn ich mir was Gutes tue, tue ich auch der Umwelt was Gutes.
Ich achte darauf, dass ich regional und saisonal esse.
Zum Beispiel eben durch einen reduzierten Fleischkonsum unterstützt man ja schon mal das Klima.
Eigentlich wissen wir ja, was gesundes Essen ist und was nicht. Aber trotzdem locken Zucker und industrielle Fertigprodukte, die mit gesund oft gar nichts mehr zu tun haben. Die Bundesregierung hat deshalb eine Ernährungsstrategie veröffentlicht, die weniger Fleischkonsum empfiehlt. Das könnte auch so für viele Realität werden, denn es gibt die Idee, Fleisch teurer zu machen, um damit mehr Tierwohl zu finanzieren. Was von diesen Plänen zu halten ist, das diskutieren wir in den kommenden gut 20 Minuten. Außerdem, was es mit uns zu tun hat, wenn Schweizer Seniorinnen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ihre Regierung wegen zu wenig Klimaschutz verklagen. Was es bedeutet, wenn die EU ihre Umweltziele abschwächt und 100 Jahre Demeter, was den Öko-Anbauverband so besonders macht. Am Mikrofon begrüßt Sie Angelika Nörr. Klimaschutz ist ein Menschenrecht. Das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte festgestellt. Die Straßburger Richter haben die Schweiz wegen mangelnder Klimaschutzziele verurteilt und damit einer Gruppe Schweizer Seniorinnen Recht gegeben. Die hatten nämlich argumentiert, dass sie aufgrund ihres Alters besonders durch den Klimawandel gefährdet seien, beispielsweise durch mehr Hitzetage. Das Urteil bindet zwar nur die Schweiz, es schafft aber einen Präzedenzfall für weitere Klimaklagen, auch vor nationalen Gerichten. Dazu ein Kommentar von Gigi Deppe.
Historisch, dieses Wörtchen fiel immer wieder nach der Urteilsverkündung. Eine historische Gerichtsentscheidung, von der noch lange geredet werden wird, da waren sich alle Beobachter einig. Nach spektakulären Urteilen aus einzelnen Ländern, wie etwa dem Klimabeschluss des Deutschen Bundesverfassungsgerichts, sind jetzt für ganz Europa Leitlinien festgelegt. Der Gerichtshof sagt nicht nur klipp und klar, der Klimawandel ist eine Tatsache und eine echte Bedrohung für die Menschenrechte. Er sagt auch, Menschen können klagen und vor Gericht von ihren Regierungen verlangen, dass sie gegensteuern. Dabei geben sich die europäischen Richterinnen und Richter nicht damit zufrieden, dass irgendwann irgendetwas unternommen wird. Sie verlangen konkrete, quantifizierbare Ziele und zügiges Handeln. Nun betont auch dieser Gerichtshof, welch ernstes Problem der Klimawandel darstellt. Und er hat ein gewisses Pathos dabei. Es handele sich um ein gemeinsames Anliegen der Menschheit. Besonders interessant ist dabei, dass er dieses Thema nicht nur allgemein politisch problematisiert, sondern es juristisch auflädt. Jeder Mensch könne in seinen Rechten davon betroffen sein. Soll heißen, wenn das Klima menschenfeindlich ist, lässt sich vieles aus der Menschenrechtskonvention nicht mehr garantieren. Wenn gerade Ältere angesichts der Hitze um ihr Leben fürchten müssen, wird das Recht auf Leben, ein zentraler Artikel in der Menschenrechtskonvention, wertlos. Damit ist es nicht nur Sache der Regierungen, politisch für mehr Klimaschutz zu sorgen. Das Recht ist einklagbar. Die Gerichte sind mit im Spiel. Die Regierungen müssen damit rechnen, dass sie kontrolliert werden. Der Gerichtshof geht die Sache zu Recht mit einer großen Ernsthaftigkeit an. Das Urteil wird in den nächsten Jahren Folgen haben. Erstmal ist nur die Schweiz verurteilt. Aber es wird nicht lange dauern, bis Klimaaktivisten aus den anderen 46 Mitgliedstaaten beim Menschenrechtsgerichtshof vorstellig werden. Zwar werden diese Klagen im Wesentlichen von Vereinigungen betrieben werden müssen, der Gerichtshof verhindert so, dass er von Abertausenden angerufen wird. Die Sache wird so gebündelt, aber die notwendigen Vereinigungen werden sich bilden. Sie müssen sich allerdings erst einmal im eigenen Land durch alle Gerichtsinstanzen durchgeklagt haben. Aber wenn es in der Sache zu Hause keinen Erfolg gab, steht zu vermuten, dass sie alle nach Straßburg ziehen werden. Es kommt also einiges in Bewegung. Zwar kann der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nicht selbst Gerichtsvollzieher in den jeweiligen Ländern losschicken, um die eigenen Urteile vollstrecken zu lassen. Es handelt sich nur um ein Gericht auf internationaler Ebene, das für die Umsetzung auf den guten Willen der Regierungen angewiesen ist. Aber er hat in der Vergangenheit angesichts renitenter Staaten wie Russland oder der Türkei über Jahre eine Taktik der zermürbenden Höflichkeit entwickelt. Immer wieder werden Staaten daran erinnert, dass sie noch ein Urteil umsetzen müssen. Das Ganze geht jedenfalls mit einem gewissen Ansehensverlust einher. Sodass auch beim Klimaschutz damit zu rechnen ist, dass die Regierungen der Mitgliedsländer doch irgendwie gehorchen werden. Gut möglich, dass kommende Generationen dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte noch richtig dankbar sein werden.
Das Klimaurteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, ein Richterspruch mit weitreichendem Charakter, ein Kommentar dazu von Gigi Deppe. Die Europäische Union hat sich in den vergangenen Monaten von einigen ihrer Umweltschutzziele verabschiedet. Der Green Deal wackelt gewaltig und auch das Abkommen der UN-Biodiversitätskonferenz von Montreal scheint gerade keine Rolle mehr zu spielen. Die Pläne zur Reduktion von Pflanzenschutzmitteln um 50% hat die EU auch erstmal beerdigt und sogar das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur wurde im letzten Moment gestoppt. Kann die EU so also ihre Ziele halten? Eine Analyse von Simon Plentinger.
Für Naturschützer waren die vergangenen Monate politisch nur schwer erträglich. Im November kippt das Europäische Parlament ein Gesetz, das den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft reduzieren soll. Dann die europaweiten Bauernproteste. Als Reaktion beschließen Ende März die EU-Landwirtschaftsminister Lockerungen bei Umweltauflagen der EU-Agrarpolitik. Die Pflicht, 4% der Flächen für die Biodiversität stillzulegen, entfällt. Und schließlich, das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur kann im letzten Moment mangels Mehrheit unter den Mitgliedstaaten nicht verabschiedet werden. Es hätte dafür sorgen sollen, dass bis 2030 mindestens 20% der geschädigten Ökosysteme renaturiert werden. Heißt, Moore wieder vernässen, Wälder aufforsten, Flüsse frei fließen lassen, aber auch mehr Grün in den Städten. Die Biologieprofessorin Katrin Böning-Gäse, Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrums, sieht inzwischen eine Rolle rückwärts beim Naturschutz.
All die Maßnahmen, wo man eigentlich stolz auf Europa war und dachte, genau in die richtige Richtung, jetzt eben diese massiven Widerstände.
Dementsprechend auch die Reaktion der Naturschutzverbände. Mit den Brachflächen fehlten jetzt zum Beispiel wichtige Lebensräume, damit bedrohte Arten wie Feldlerche oder Kiebitz nicht komplett aus den Landschaften verschwinden, sagt Jörg-Andreas Krüger, Präsident des Naturschutzbundes NABU.
Wir als NABU sind da so fassungslos, wie schnell im Prinzip hier Umweltrecht rückabgewickelt wird und wie schnell Politik auch vergessen hat, was sie sich selbst vorgenommen hat.
Denn Agrarumweltauflagen, der Plan, Pestizide zu reduzieren, und das Renaturierungsgesetz, das sind auch Umsetzungsstrategien, um die Ziele zu erreichen, für die die EU sich bei der UN-Biodiversitätskonferenz 2022 im kanadischen Montreal auch international eingesetzt hat. Stattdessen würden jetzt die Räume für die Artenvielfalt in der EU noch einmal weniger, sagt Reinhild Benning von der Deutschen Umwelthilfe.
Das bedeutet, wir können unsere Verpflichtungen für den Artenschutz, die wir in Montreal unterzeichnet haben, aber auch an anderer Stelle schon hat die EU beschlossen, die Artenvielfalt zu retten. Und das gelingt nicht mit dieser Agrarpolitik, sondern sie macht genau das Gegenteil.
Das Bundesumweltministerium schreibt auf Anfrage, es werde zusammen mit dem Landwirtschaftsministerium daran gearbeitet, Biodiversitätsleistungen trotzdem stärker zu fördern. Beim Renaturierungsgesetz werbe die Bundesregierung dafür, dass es zeitnah doch noch verabschiedet wird. Letztlich werde aber die anstehende Europawahl maßgeblich beeinflussen, wie viel Durchsetzungskraft die Klima- und Umweltpolitik der Europäischen Union in den kommenden Jahren haben werde. NABU-Präsident Krüger fordert, es muss politisch auch wieder langfristiger gedacht werden. Doch angesichts der aktuellen Krisen passiere das nicht.
Das würde uns auf die Füße fallen und da müssen wir insgesamt wieder ran als Gesellschaft. Wer jetzt nicht handelt, macht es später schmerzhafter und teurer.
Zu den Zielen von Montreal gehört auch, 30% der Flächen weltweit an Land und im Meer unter Schutz zu stellen. Ein Drittel will die EU sogar streng schützen. Doch die Frage ist, was das genau bedeutet. Die Biologin Böning-Gäse kritisiert, Deutschland stehe beim strengen Schutz, zum Beispiel in den Nationalparks, teils sogar schlechter da als Länder im globalen Süden. Als Beispiel nennt sie den Nationalpark Wattenmeer, in dessen Kernzone weiterhin gefischt wird. Stattdessen müsste die Natur dort frei von menschlichen Eingriffen bleiben.
Auch an dem Punkt müsste sich Deutschland eigentlich schämen und eben den wirksamen Schutz gerade in diesen besonderen Schutzgebieten besser durchsetzen.
Die Biologin hofft jetzt darauf, dass zumindest das Renaturierungsgesetz doch noch bald verabschiedet wird. Denn das würde die EU wieder zum Vorreiter machen.
Im Bundestag hat Landwirtschaftsminister Cem Özdemir vergangene Woche seine Ernährungsstrategie vorgestellt. Nahrungsmittel sollen demnach künftig weniger Zucker, Fette und Salze enthalten. Und Großküchen sollen nach bestimmten Vorgaben kochen. Stimmen aus der Debatte von Regierung und Opposition.
Ernährungspolitik ist Gerechtigkeitspolitik. Gutes Essen muss für alle möglich sein. Und durch ein gesundes Angebot in Kitas, Schulen und Krankenhäusern können wir das gewährleisten und unterstützen.
Die Zutaten dieser Ernährungsstrategie sind stattdessen viele hehre Worte, bisschen kaschierte Fleischverzichtsideologie, ein Werbeverbot, das Sie seit einem Jahr nicht in die Umsetzung bekommen, trotzdem ein gehöriges Maß an Eigenlob, wenig Respekt vor Länderkompetenzen und noch viel weniger Respekt vor der persönlichen Eigenverantwortung.
Wenn ich die Ergebnisse des Bürgerrats betrachte, dann denke ich mir, das ist genau die Unterstützung, die wir brauchen für die Ernährungsstrategie. Und deswegen ist das für uns sehr, sehr wichtig, weil wir wollen ja Politik machen für die Menschen in unserem Land.
Die Koalition beschäftigt sich lieber mit dem Konsumieren als mit dem Produzieren. Mit einer irgendwie vom Staat geschaffenen Ernährungsumgebung als mit konkreter Politik im Interesse der Landwirte, die erst eine vielfältige, gesunde, heimische Ernährung ermöglichen.
Essen entscheidet Überlebenschancen. Das fängt bei den Kleinsten an. Deshalb sollten es möglichst alle leicht haben, gut und gesund zu essen, wenn sie es denn wollen. Und zwar unabhängig von ihrer Herkunft, unabhängig von ihrem Wohnort, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Und genau das unterstützen wir mit dieser Ernährungsstrategie.
Soweit Abgeordnete zur Ernährungsstrategie der Bundesregierung. Am Ende von Agrarminister Cem Özdemir. Und der war auch dabei, als sich Bundeskanzler Olaf Scholz vergangene Woche mit Mitgliedern der Expertenkommission im Kanzleramt getroffen hat, um über mehr Unterstützung für die Landwirte in Deutschland zu reden. Ein Vorschlag liegt bereits auf dem Tisch, der für heftige Reaktionen sorgt, nämlich eine höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch. Und die soll dann dazu beitragen, mehr Tierwohl zu finanzieren. Noch einmal Agrarminister Cem Özdemir, der verteidigt die Idee.
Ich appelliere an die Vernunft aller Beteiligten. Alle sagen mir, wenn die Kameras ausgeschildert sind, ist es richtig. Und dann sagen sie aber auch, wir haben Angst vor der Zeitung mit den vier großen Buchstaben, dass sie dann sagt, Fleisch wird teurer. Nur eins geht nicht. Wir Verbraucher sagen den Landwirten, sorgt für mehr Tierschutz, für mehr Tierwohl. Und dann lassen wir sie allein damit. Das funktioniert eben nicht. Wer mehr Tierschutz möchte, wer mehr Tierwohl möchte, wer möchte, dass die Tiere mehr Platz haben, dass sie rausgehen, muss auch bereit sein, dafür einen Obolus zu entrichten. Das ist ein sehr bescheidener Obolus. Und der Mehrwert, den wir bekommen, das ist ein sehr großer.
Auch mein Kollege Tobias Betz meint, die Mehrwertsteuer fürs Fleisch von 7% auf 19% anheben, das ist ein guter Weg.
Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleisch ist ein mutiger Schritt in die richtige Richtung. Es ist höchste Zeit, dass wir den Tierhaltern den Rücken stärken und sie aus dem Würgegriff der Billigfleischflut befreien. Seit Jahrzehnten wird kritisiert, dass die meisten Tiere unter ethisch nicht akzeptablen Bedingungen gehalten werden. Die Mehrheit der Schweine oder Hühner etwa hat keinen Auslauf ins Freie. Ferkeln werden die Ringelschwänze abgeschnitten, die Eckzähne abgeschliffen. Natürlich muss sichergestellt werden, dass das zusätzliche Geld auch bei den Landwirten ankommt. Es müssen also wasserdichte Verträge her, verbindliche Zusagen. Wer seinen Stall für mehr Tierwohl umbaut, bekommt dafür auch Geld. Und die Verträge dürfen nicht nur ein paar Jahre laufen, sondern Jahrzehnte. So lange wird der Tierwohlumbau dauern. Letztendlich geht es nicht nur um das Wohlergehen der Tiere, sondern auch um die Zukunft unserer Bauern. Wir müssen uns eben entscheiden, wollen wir lieber immer mehr Billigfleisch aus dem Ausland, wie jetzt schon aus Spanien, oder aus China, wo die Schweine in mehrstöckigen Hochhäusern gehalten werden. Oder zahlen wir eben ein paar Cent mehr und helfen unseren Bauern, Tierwohl in ihre Ställe zu bringen. Tierwohl und Regionalität, das lässt sich auch gut verkaufen. Eine Anpassung der Mehrwertsteuer ist einfach, schnell, pragmatisch. Es geht schließlich nur um ein paar Cent. Für mehr Tierwohl und für eine Zukunft der Tierhaltung in Deutschland.
Eine höhere Mehrwertsteuer würde Fleischprodukte teurer machen. Und ist die Idee überhaupt umsetzbar? Christine Schneider bezweifelt das.
Auf den ersten Blick geht es nur um ein paar Cent. Aber, ganz viele Aber. Erstens, Steuern dürfen nicht zweckgebunden verwendet werden. Natürlich kann man den Bauern versprechen, das deichseln wir schon irgendwie so hin, dass das Geld bei euch landet.
Aber wenn dann doch, nur ein Beispiel, der Herr Verteidigungsminister beim Herrn Finanzminister anklopft und fordert, ich brauche ein paar Milliarden mehr für die Bundeswehr, gelten dann die Zusagen an die Landwirte noch? Zweitens, auch Fleisch aus dem Ausland wird dann höher besteuert. Das Geld sollen aber deutsche Landwirte für den Umbau ihrer Ställe bekommen. Ist das EU-konform? Vermutlich nicht. Drittens, damit sich dann auch einkommensschwache Haushalte das Schnitzel und die Currywurst noch leisten können, soll das kompensiert werden. Wie soll man sich das vorstellen? Der Geringverdiener legt bei der Steuererklärung seine Kassenzettel aus der Metzgerei dem Finanzamt vor und kriegt dort eine Rückerstattung? Viertens, wenn schon, denn schon. Wieso eigentlich nur eine erhöhte Mehrwertsteuer auf Fleisch und nicht auf alle tierischen Produkte? Was ist mit Milch und Eiern? Ist Tierwohl bei Milchkühen und Legehennen weniger wert als bei Mastbullen und Schweinen? Ich bin auch für mehr Tierwohl und dass das bezahlt werden muss, ist klar. Aber ob das mit der höheren Mehrwertsteuer funktioniert, ich bin skeptisch.
Ein Pro und Contra von Tobias Betz und Christine Schneider aus der Redaktion Landwirtschaft und Umwelt. Und über diesen Vorschlag, Fleischprodukte teurer zu machen, darüber diskutieren wir auch hier auf BR24 Radio in sonntags um 11. Höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch, soll sich die Politik in unsere Essgewohnheiten einmischen? Sie können dazu anrufen, schon ab 10 Uhr heute unter 0800 80 80 789. Viele Menschen hungern auf der Welt. Dabei gäbe es eigentlich sogar genug Lebensmittel, aber anstatt sie global gut zu verteilen, landen sie bei uns im Müll. In Bayern etwa 1 Million Tonnen im Jahr, sagt das Bayerische Landwirtschaftsministerium. Die EU hat der Lebensmittelverschwendung den Kampf angesagt und verschärft die Ziele. Axinia Weihrauch war in München in einer Großküche, die schon länger versucht, es besser zu machen.
Gegen 13.30 Uhr in der Küche der Augustinum-Seniorenresidenz Neufriedenheim in München. Küchenchef Philipp Scherer sortiert die vom Mittagessen übrig gebliebenen Lebensmittel.
Salat zum Beispiel kann ich alles nicht weiterverarbeiten. Aber hier wären wir zum Beispiel beim Thema mit den Tomaten. Das heben wir auf, das wird zum Ansatz für eine Brühe genommen. Das sind durchaus Dinge, die wir auch weiterziehen.
Aber ein Teil muss weggeworfen werden.
Das tut immer weh, egal wie viel es ist. Und wenn es nur 500 Gramm wären, wäre es genauso schlimm.
In dieser Großküche haben sie es geschafft, ihren Lebensmittelmüll in etwa zu halbieren. Geklappt hat das in Zusammenarbeit mit dem Verein United Against Waste, der im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums Großküchen genau dabei unterstützt.
Speiseabfall entsteht im Lager, Speiseabfall entsteht bei der Produktion. Wir produzieren hier und da mal einfach zu viel, was wir gar nicht ausgeben. Und es kommen gewisse Dinge dann auch vom Gast zurück, der Tellerrücklauf.
Das ist Thorsten von Borstel, Geschäftsführer des Vereins United Against Waste. Normalerweise würde der ganze Müll in einer Tonne landen.
Und wir separieren das methodisch, messen das für einen gewissen Zeitraum und können dann relativ schnell erkennen, wo innerhalb der Küchenprozesse die Speiseabfälle entstehen, um dann daraus mit dem Küchenteam vor Ort Maßnahmen abzuleiten, um dann die Küchenprozesse zu optimieren.
Immer wieder im Jahr kontrolliert Philipp Scherer mit der Waage, ob sie in den einzelnen Bereichen weiter Fortschritte gemacht haben. Was bei ihnen viel gebracht hat: die einzelnen Komponenten eines Gerichts werden in viel kleineren Portionen nach und nach erwärmt, sodass am Ende nicht so viel übrig bleibt. Und manches kann weiterverarbeitet werden.
Kartoffeln wäre jetzt so das typische Produkt, das kann ich einfach weiterverarbeiten. Das wäre jetzt was, was ich ganz hervorragend zur Bindung der Suppe nehmen könnte. Dann spare ich mir da wieder zum Beispiel Stärke oder Mondamin, sondern nehme dafür diese Kartoffel.
Wichtig ist, Hygienestandards einzuhalten, aber gleichzeitig möglichst wenig zu verschwenden. Besonders schwierig ist das bei Salatbuffets. Nachhaltig seien die eigentlich nie, sagt Scherer. Trotzdem schaffen sie es auch hier, mittlerweile weniger wegzuschmeißen, indem gegen Ende nicht mehr alles ganz voll ist. Das Wichtigste in so einer Großküche ist die Planung. Da hilft Philipp Scherer mittlerweile auch eine künstliche Intelligenz. Das Ergebnis beim Wiegen heute? Alles voll im Rahmen.
Wenn man sich das überlegt, weit über 90 Kilo, die wir da heute produziert haben, mit Suppen sind es sogar wahrscheinlich 140 Kilo. Dann am Ende mit 10 Kilo roundabout rumzustehen, das ist eigentlich ein wirklich gutes Ergebnis.
Trotzdem tut ihm das Wegwerfen immer weh. Ziel ist es, noch besser zu werden.
Der Bioanteil in Bayern wächst langsam, aber stetig. Nur vom Ziel von 30% bis 2030 sind wir halt immer noch sehr weit entfernt. In Bayern gibt es 11.800 Biobetriebe, die bei verschiedenen Anbauverbänden Mitglied sind, wie Naturland, Bioland oder dem Biokreis oder eben Demeter. Das ist der älteste Verband. Der feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum. Und Doris Fenske war in Mühldorf auf einem Demeterhof, nämlich dem ältesten in Bayern.
Kühe melken. Bauer Michael Ackermann stört es nicht, so früh mit der Arbeit zu beginnen.
Ohne die Kühe konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Aber Kühe haben hier auch eine besondere Bedeutung. Auf Demeterbetrieben sind Rinder oder Schafe Pflicht. Sie liefern tierischen Dünger und tragen zur Kreislaufwirtschaft bei. Und die Kühe behalten hier ihre Hörner. Den ganzen Winter über waren sie in einem geräumigen Laufstall. Hier haben sie etwas mehr Platz als üblich. Denn Hörnerkühe brauchen mehr Raum, um sich ausweichen zu können. Heute steht noch etwas Besonderes an.
Die Kühe sind jetzt total aufgeregt, weil das ist einmal im Jahr der größte Tag für Kühe und Bauern, weil sie da jetzt das erste Mal auf die Wadenhaus dürfen.
Am ersten Tag ist ihnen anzusehen, wie sehr die Tiere das genießen. Weide ist gut fürs Tierwohl, aber nachteilig für den Gewinn. Die Kühe der Ackermanns geben weniger Milch, als wenn sie im Stall mit viel Mais, Getreide und Sojaschrot gefüttert würden. Nach der Stallarbeit gibt's Milch von den eigenen Kühen. Selbst wenn die Milch in der Molkerei in eine braune Flasche abgefüllt wurde, unterscheidet sie sich von herkömmlicher Milch. Erkennungsmerkmal sind Fettflöckchen oder auch eine dicke Schicht Rahm. Die Milch bleibt besonders naturbelassen. Dass die Milch von Demeterbetrieben gesondert erfasst wird, geht auf Michael Ackermanns Vater zurück. 1973 hat Reinhard Ackermann mit 4 anderen Bauern die Bioschiene der Molkerei Berchtesgadener Land auf den Weg gebracht. Damit war die Molkerei die erste in Deutschland, die Demetermilch vertreibt. Angefangen hat alles schon viel früher.
Der Großvater war studierter Landwirt und hat für damalige Verhältnisse schon wirklich intensive Landwirtschaft betrieben und hat dann bemerkt, dass sich der Boden verändert und aus seiner Sicht nicht unbedingt zum Vorteil.
Von einem Freund erfuhr er von Rudolf Steiner und einer neuartigen Landwirtschaftslehre.
Dann hat mein Großvater gesagt, das darf ihn auch sehr interessieren.
Das war vor 88 Jahren. Als Michael Ackermanns Eltern die Landwirtschaft 1950 übernahmen, war diese Lehre vielen suspekt.
Die sind des Okkultismus sogar bezichtigt worden, sind vom örtlichen Pfarrer angegriffen worden, haben nicht mehr in die Kirche gedürfen.
Vielleicht waren die sogenannten Präparate damals ein Grund dafür. Die müssen Demeter-Landwirte auch heute noch herstellen. Michael Ackermann hat einen Eimer voll getrockneten, geruchlosen Kuhmist.
Das ist jetzt das fertige Hornmistpräparat.
Hornmistpräparate sollen die Bodenfruchtbarkeit steigern. Wissenschaftlich ist die Wirkung nicht eindeutig belegt. Das sei nicht mehr als eine Art Voodoo-Zauber, sagen Kritiker.
Auf unserem Betrieb hat es jetzt 88 Jahre uns unterstützt, eine nachhaltige Landwirtschaft und Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. Und das ist für mich Beweis genug.
Die Ackermanns sind zufrieden mit dem Demeter-Erbe des Großvaters und finden, dass diese Art zu wirtschaften Zukunft hat.
Das war aus Landwirtschaft und Umwelt. Danke fürs Zuhören, sagt Angelika Nöhr.